der Tag in Berlin und Brandenburg. Hier ist Konrad Spremberg. Hallo. Wer in Berlin einen deutschen Pass bekommen möchte, muss darum oft kämpfen, selbst wenn alle Voraussetzungen eigentlich längst erfüllt sind. Denn die Verfahren dauern oft ewig und sind zäh. Der Senat will das bald mit einem zentralen Einwanderungszentrum in Berlin besser machen. Aber darum ging es heute im Abgeordnetenhaus nur zum Teil. Denn wenn Einbürgerung debattiert wird, das sieht man ja gerade auch auf Bundesebene deutlich, dann wird es schnell hitzig. Sabine Müller hat die Berliner Debatte heute verfolgt.
Immer wieder wurde es an diesem Vormittag im Plenum emotional, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Gefühlig emotional war es, als die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ein Einbürgerungsbrot mit ans Rednerpult brachte und erzählte, dass sie in ihrer Zeit als Neuköllner Bezirksbürgermeisterin 3000 Menschen einbürgerte. Hoch empört emotional war es dagegen, als sich Vertreterinnen der rot-grün-roten Koalition und der Opposition scharf angingen. Elif Ereib von der Linken kritisierte Aussagen von Bundespolitikern von Union und FDP, die vor einem Verramschen des deutschen Passes und Einwanderung in die Sozialsysteme warnen.
Es ist schäbig, dass sie sich nun zur Speerspitze der Hetze machen. Das stärkt nur die AfD. Und dafür sollten sie sich als eine vermeintlich liberale Partei schämen. Genauso wie sie als eine Partei mit dem C im Namen.
Maren Jasper-Winter, FDP, konterte ebenso harsch. Ereib betreibe mit Einzelaussagen Polarisierung die Spalte.
Die Rechten stärkt und die das verhindert, was wir brauchen, nämlich politisch bei den wichtigen Fragen der Einwanderung und Migration an einem Strang zu ziehen. Sie sollten sich schämen für diese Äußerung. Ich finde es unsäglich.
Von Verramschen des deutschen Passes sprach der CDU-Abgeordnete Björn Wohlert nicht, aber er war trotzdem klar in seiner Ansage, die deutsche Staatsangehörigkeit dürfe nicht unter Wert vergeben werden.
Die Einbürgerung muss Ergebnis erfolgreicher Integration bleiben und darf nicht am Anfang des Integrationsprozesses stehen. Erst die Integration, dann der Pass und nicht erst der Pass und dann vielleicht Integration.
Was ist das Problem an einem schnelleren Weg zum deutschen Pass, fragte SPD-Mann Raed Saleh.
Die inhaltlichen Voraussetzungen für eine deutsche Staatsbürgerschaft bleiben ja bestehen. Vor was haben Sie eigentlich Angst? Die Neubürger müssen ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Sie müssen Sprachkenntnisse nachweisen können und einen Einbürgerungstest bestehen.
Aktuell, so Saleh, sei Berlin gespalten in Menschen mit und ohne Teilhabe. Ein Fünftel der hier Lebenden dürfe zum Beispiel nicht wählen, weil sie keinen deutschen Pass haben. Die Hälfte erfülle aber alle Voraussetzungen dafür. Teilweise ziehen sich Einbürgerungsverfahren über Jahre hin. Aktuell stapelt sich ein Berg von 17.000 Anträgen. Der Grüne Gian Omar.
In den Kellern der Bezirksämter liegen zum Teil kartonweise unbearbeitete Anträge auf Einbürgerung. Die müssen alle digitalisiert werden.
Und von mehr Personal bearbeitet werden. Die regierende Bürgermeisterin Giffey versprach, das geplante zentrale Landeseinwanderungszentrum werde mehr als doppelt so viel Personal haben, wie aktuell in den Bezirken für Einbürgerungen zuständig ist.
Und das bedeutet, dass wir die sehr gute Aussicht haben, an dieser Stelle deutlich besser zu werden. Wir haben jetzt im Jahr 8.000 Einbürgerungen, die wir schaffen. Unser Ziel ist, dass wir auf 20.000 im Jahr kommen.
20.000 Einbürgerungen im Jahr. Für den AfD-Abgeordneten Hugh Bronson ist das Ehrgeiz an der falschen Stelle.
Als großer Verfechter vereinfachter Prozesse stellt sich mir die Frage, warum nicht mit dem gleichen digitalen Enthusiasmus die Abschiebung vollziehbar Ausreisepflichtiger vorangetrieben wird.
Das Berliner Landeseinbürgerungszentrum soll im Januar 2024 in Betrieb gehen. Die Opposition bezweifelt, dass dann alles besser wird. Die CDU findet, es brauche gar kein teures neues Zentrum, sondern einfach einheitliche Prozesse in den Bezirken sowie mehr Geld für Personal.
Das ist Landespolitikreporterin Sabine Müller. Eine Patientin muss 150 Kilometer im Krankenwagen fahren, weil die Intensivstationen voll sind. Es gibt nicht mal ein freies Intensivbett pro Klinik mehr. Das ist gerade die Situation. Aber es geht nicht um Corona und auch nicht um normale Intensivstationen. Es geht um die Kinderkliniken. Woran das liegt, haben wir uns im rbb24-Inforadio heute am Beispiel Berlin erklären lassen. Vom Direktor der Kindermedizin an der Charité, Professor Markus Mall ist das. Er beobachtet zwei Dinge.
Eine saisonal bedingte starke Zunahme von akuten viralen Atemwegsinfektionen bei Kindern. Vor allem eben eine Welle des sogenannten RS-Virus. Und der zweite wichtige Grund ist, dass uns das trifft in einer Situation, in der die Krankenhausbetten für Kinder in Berlin ohnehin schon knapp sind.
Das liegt natürlich zu großen Teilen am Personalmangel. Wo keine Ärztinnen und Intensivpfleger sind, können auch keine Kinder intensiv behandelt werden. Interessanterweise kommt in Berlin aber noch dazu, dass in den letzten Jahren einfach mehr Kinder geboren wurden als in früheren Zeiten, berichtet Markus Mall. Und ganz Ähnliches wie von ihm, von der Charité, ist auch aus anderen Kliniken in der Region zu hören. Zu wenig Betten und diese RSV-Welle, das stellt auch die Emanuel-Kliniken in Rüdersdorf vor große Herausforderungen, sagt Stefan Schreier, der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin dort.
Gestern war es wieder so, dass wir nur noch ein einziges freies Bett hatten, was dann über Nacht belegt wurde. Wir versuchen natürlich, möglichst die Kinder aus der Region aufzunehmen, kriegen aber auch nahezu täglich Anfragen aus Berliner Kliniken, ob wir nicht Kinder übernehmen können oder Eltern, die, weil es auch in Berlin sehr lange dauert, in den Rettungsstellen hier nach Rüdersdorf rauskommen, in der Hoffnung, dass sie hier schneller drankommen. Aber auch hier haben wir teilweise Wartezeiten von 3-4 Stunden, was uns halt leid tut. Aber es ist einfach nicht zu schaffen mit der hohen Anzahl an Patienten.
Ja, und jetzt? In Berlin gibt es eine Initiative von Kinderkliniken, sich besser zu vernetzen und auszutauschen, auch mit den Rettungsdiensten zusammen, damit eben die wenigen freien Intensivbetten immer schnell gefunden werden. Denn der Charité-Arzt Markus Mall sieht noch kein Ende dieser Infektionswelle.
Wenn man frühere Wellen mit dem RS-Virus, mit anderen respiratorischen Viren anschaut, müssen wir damit rechnen, dass dieses aktuelle Problem noch bestimmt 6 bis 8 Wochen weiter bestehen wird.
Darum sollen jetzt an der Charité notfalls auch Fachleute aus der Erwachsenenmedizin abgezogen werden und auf der Kinderstation unterstützen. Die Lage an den Kinderkliniken in ganz Deutschland ist gerade angespannt wegen Personalmangels und wegen einer Welle des RS-Virus. Und wir bleiben noch kurz beim Thema Krankenhäuser und Medizin hier im rbb24 Inforadio. Wer heute mit HIV infiziert ist, nimmt regelmäßig eine Pille und lebt dann, meist wie alle anderen auch, ohne ansteckend zu sein, ohne dass die Krankheit AIDS ausbricht. Das ist eine riesige Errungenschaft der medizinischen Forschung. Aber dadurch, dass HIV heute so weitgehend den Schrecken verloren hat, ist die Gefahr, dass viele Menschen immer weniger darüber Bescheid wissen. Sogar im medizinischen Bereich, wo Menschen mit HIV behandelt werden. In den Vivantes-Kliniken gab es darum heute am Welt-AIDS-Tag eine Aufklärungsaktion. rbb24-Inforadio-Reporter Markus Streim hat sich das angeguckt.
Mit Süßigkeiten und Infomaterial werden die eigenen Kollegen angesprochen. Sensibilisieren für den Umgang mit HIV-positiven Patienten. Davon gibt es in Deutschland rund 90.000. Doch die Mehrheit von ihnen macht offenbar noch immer schlechte Erfahrungen in medizinischen Einrichtungen. Thilo Hümpfner vom Infektiologie-Team am Auguste-Viktoria-Klinikum verweist auf eine Studie aus dem letzten Jahr.
Da wurden 1.000 Patienten befragt, die HIV-positiv sind. Und da geben tatsächlich 56% an, dass sie im Gesundheitswesen diskriminiert wurden. Heißt, medizinische Behandlung verweigert, häufig zahnmedizinische Behandlungen, man hat Körperkontakt gemieden, man hat sie isoliert, man hat sie ein bisschen links liegen lassen, keinen Termin vergeben. Ja, das erleben diese Patienten also heute weiterhin.
Nicht irgendwo in anderen Ländern, sondern in Deutschland und auch in Berliner Krankenhäusern. Das dafür verantwortliche medizinische Personal offenbar unzureichend geschult. Das Thema AIDS nicht mehr präsent? Assistenzärztin Sophia Monat vom Klinikum Neukölln.
Bei LGBTQ-FreundInnen von mir ist es natürlich immer noch ein Thema. Also da wird es sehr ernst genommen, sich regelmäßig zu testen. Ich habe das Gefühl, bei allen anderen fehlt irgendwie die Aufklärung ganz schön, weil ich ja im medizinischen Bereich tätig bin, ich oft Fragen bekomme, ja, kann ich mich denn jetzt nicht auch über den und den Weg anstecken und ich da dann doch oft erklären muss, nee, das geht nicht. Und die Diskriminierung hier im Krankenhaus ist schon ein Thema.
Kein Patient darf wegen seiner Krankheit isoliert werden. Der HIV-Status darf in der Akte nicht gekennzeichnet werden. Nur 2 von vielen Regeln, an die sich vor allem ältere Kollegen besser halten sollten, so wie Vivantes-Chefärztin Caroline Isner.
Die Forschung ist deutlich weiter als die Menschen in ihren Köpfen, mit ihren Gedanken. Und es sind, glaube ich, vor allem die jüngere Generation ist deutlich besser aufgeklärt, die jetzt in den Universitäten ist und jetzt in den Pflegeschulen.
Viele andere seien auf dem Wissenschaftsstand der 90er Jahre stehen geblieben. Dabei ist man heute mit einer Tablette am Tag nicht mehr ansteckend und kann genauso lange leben wie alle anderen.
Das ist rbb24-Inforadio-Reporter Markus Streim. Ein großes, modernes, neues Medienhaus, gar nicht weit vom rbb24-Inforadio-Studio, in dem ich hier stehe. Das war geplant und auch wir hätten von dort irgendwann unser Programm machen sollen. Aber der Plan ist gestrichen. Der RBB beendet die Planungen für das Haus, dem hat heute der Verwaltungsrat zugestimmt. Mein Kollege Wolf Siebert fasst das zusammen.
Mit dem Neubau eines digitalen Medienhauses wollte der RBB auf 13.000 Quadratmetern optimale Arbeits- und Produktionsbedingungen für Online, Radio und Fernsehen schaffen. Erst im Zuge der Affäre um die frühere RBB-Intendantin Schlesinger wurde bekannt, dass die Kosten des Projekts explodiert waren. Auf 311 Millionen Euro, wie die neue Intendantin Katrin Fernau heute mitteilte. Die Kosten des Medienhauses seien aber unter ihrer Vorgängerin systematisch heruntergerechnet worden. Angesichts der schwierigen Finanzlage des RBB ist das Medienhaus nicht finanzierbar. Durch den Stopp des Projekts werde eine große Belastung des RBB in der Zukunft abgewendet, so Fernau. Dem ist der Verwaltungsrat gefolgt. Das Gremium wird dafür kritisiert, dass es zuvor seine Kontrolltätigkeit unzureichend ausgeübt habe. Durch den Stopp des Medienhauses muss der RBB Planungskosten in Höhe von 18 Millionen Euro als Verlust abschreiben,
sagt rbb24-Inforadio-Reporter Wolf Siebert. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Konrad Spremberg.
rbb24-Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.